Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Eine Woche, nachdem die Schule angefangen hat, kommt die Magen-Darm-Welle. Oh, am Montag geht die Schule los, dann wird's ganz schlimm hier bei uns in der Praxis, geht's los. Ich sag, nein, Leute, in 7 bis 10 Tagen rollt die Magen-Darm-Welle an.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format. Der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Vitor, bevor wir jetzt heute starten, wir haben viel auf der Agenda, weil wir haben in der letzten Podcast-Folge gesagt, wir möchten gerne einmal so die typischen Kinderkrankheiten hier beleuchten und vor allen Dingen euch da draußen ein bisschen mehr Sicherheit geben. Unter anderem, was sind die Symptome, wie ist der Verlauf, wie ist die Diagnose, wie könnte die Therapie aussehen? Und da hat Vitor einfach mal aus seinem ganzen Praxisleben die wichtigsten Dinge zusammengestellt. Es geht um Mundharnfuß, um Scharlach, um Krätze, Impetigo, kenne ich ehrlich gesagt nicht, habe ich nie Kontakt mit gehabt, wirst du uns heute aufschlauen, Bindehautentzündung, Magen- und Darmvirus und ich habe für mich nochmal das 3-Tage-Fieber mit draufgesetzt.
Oh ja, das ist gut.
Ja. Oder? Was, ja. Was sagt der Arzt? Ja.
Nein, 3-Tage-Fieber ist super, Exanthema subitum, sehr häufig, habe ich total vergessen. Ja, das ja. Ist, kommt doch sehr häufig vor, ja.
Würde ich sagen, ist ein Thema, also alle hatten das bei mir, alle drei, deshalb dachte ich mir, schreibe ich es einfach mal mit drauf. Jedes Kind ist vor allen Dingen auch anders, ne? Wenn du dich mit Eltern unterhältst, bei den einen hat Mund an Fuß voll zugeschlagen, bei den anderen gar nicht, bei den anderen Scharlach, bei dem anderen wiederum gar nicht, also jedes Kind ist ein neues Überraschungsei, was da auf die Welt kommt und bringt eben andere Dinge mit nach Hause oder hat es vielleicht auch ein bisschen vererbt bekommen. Masern, Mumps, Rötel, Ringelrötel, Windpocken. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen heute. Da gibt es gewisse Dinge, da kann man sich gegen impfen lassen. Das wollen wir heute mal ausklammern, das vorweg. Also wir konzentrieren uns wirklich darauf, wenn ihr jetzt gerade in der Situation seid, Eltern geworden zu sein oder ihr habt schon eine gewisse Elternerfahrung in euch. Entweder habt ihr schon mit diesen Begriffen, die wir vorhin genannt haben, von den Krankheiten Kontakt gehabt oder aber auch nicht. Aber dennoch schlauen wir euch heute auf. Aber bevor es losgeht, Vitor, dein Podcast, deine guten Nachrichten, die du heute verkünden möchtest.
Genau. Wir haben das Go für die 2. Staffel bekommen. Wow. Und da freue ich mich. Juhu! Yeah. Ja, also ich freue mich, weil es war, also ich muss ja sagen, das ist ja mein erster Podcast, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich war mal so eingeladen bei anderen, aber das ist ja so der eigene. Und ich dachte erst so, yo, das will keiner hören und das interessiert mich keinen und wahrscheinlich, aber es freut mich, dass ich immer wieder Nachrichten bekomme. Die Leute immer nach dem Mittwochs, wenn der neue Podcast rauskommt, schreiben mir immer wieder, mega lustig oder das war total interessant, das ist bei mir auch so. Also das ist echt ein tolles Feedback und deswegen freut es mich, dass wir auch eine 2. Staffel dranhängen können.
Geil, bin ich gerne dabei. Du hast mich zwar noch nicht gefragt, aber ich denke mal, ich bin gesetzt.
Nee, ich mache das alleine. Ich rede mit mir alleine.
Okay,
dann ja, nein, natürlich mit dir. Ohne dich, ohne the man with the sexiest Stimme on the world, geht das doch gar nicht.
Vitor, wenn nachher die Mikrofone aus sind, kriegst du von mir nochmal ein virtuelles Küsschen rübergeschoben. Man muss sehr dazu gut sagen, vielleicht ein Blick hinter die Kulissen. Vitor und ich, wir telefonieren immer sehr spät abends miteinander und das Ganze machen wir über eine Internetschaltung, sodass wir uns auch sehen und das ist immer wieder verrückt. Wie zerstört Ärzte zum Beispiel auf einem Mittwochabend um 21 Uhr aussehen können? Und in dem Fall, muss ich sagen, trifft es dich voll. Ich glaube, du hattest einen harten Tag heute, hast aber bald Urlaub, wie du gerade ausgeplaudert hast. Deshalb schon mal vorab, Vitor, vielleicht hängst du noch mal eine Woche dran, dass man nicht noch mal in solch ein Gesicht gucken muss am Mittwochabend. Aber lass uns mal einsteigen. Es gibt nämlich vorab noch eine Frage, die habe ich aus der letzten Folge bewusst nicht gestellt, weil du hattest ja schon im Vorgespräch gesagt, dass du ganz gerne die Kinderkrankheiten beleuchten willst. Und die finde ich eigentlich höchst spannend. Warum erkranken Erwachsene seltener an Kinderkrankheiten?
Das liegt daran, dass sie einfach als Kinder schon damit Kontakt hatten und man sich aber daran nicht mehr erinnern kann.
Das ist der Grund.
Also das ist der Grund, weil bestimmte kann man ja immer wieder bekommen, aber manche, die man zum Beispiel nur ein- oder zweimal bekommen kann, wo es nur einige Stämme gibt, die hat man irgendwann mal in seinem Leben dann durchgemacht. Entweder bewusst, es gibt aber auch atypische Verläufe, wo Menschen, auch Kinder können die Erkrankung haben, ohne große Symptome, ohne dass man daran denkt, und dadurch sind sie dann immun. Und als Erwachsener, wenn du das dann hattest als Kind, auch wenn es asymptomatisch war, oder auch als Erwachsener dann kriegst du es nicht mehr. Und deswegen kommt das wirklich weniger vor, und es ist aber so, dass trotzdem, wenn du Pech hast, ich habe genug Eltern, die Kinderkrankheiten in Anführungsstrichen, ne, Hand, Fuß, Mund oder sonst irgendwas, die das dann auch haben, wo die Eltern sagen, oh, das war so heavy und ich hatte das dann auch und die Hände voll und so. Also wenn du Pech hast und du hattest damit zufällig noch keinen Kontakt, dann kannst du das genauso bekommen wie alle anderen auch.
Sobald man Kinder hat und die erste Krankheit wie Hand, Mund, Fuß vor der Haustür steht, ruft man relativ schnell die Eltern an und fragt, sag mal, hatte ich das vielleicht auch früher? Wie muss ich mich jetzt hier verhalten? Weil eine Anekdote, kurz vor Weihnachten hat es uns erwischt. Wir hatten diese Krankheit zu Hause über Weihnachten eingeladen und wir wurden dann komplett isoliert, konnten nirgendwo hin, weil Oma auch schon ein bisschen älter war und Co. Man weiß ja nie, was dann passiert, sodass wir isoliert Weihnachten verbracht haben mit Hand, Mund, Fuß. Und zwar alle drei. Das war eine gute Sache. Und vielleicht erklärst du einmal diese Krankheit unter folgenden Aspekten. Einerseits die Symptome, wie merke ich es überhaupt? Wie ist der Verlauf? Was wäre dann die Diagnose oder beziehungsweise wie kann ich das Ganze überhaupt therapieren?
Wichtig zu wissen bei der Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist, durch was das verursacht wird. Es wird durch Viren verursacht, und die Viren, das sind bestimmte Viren, aber die hauptsächlichen Viren, also sind die Coxsackie-Viren, so heißen die. Es gibt noch ein paar andere Gruppen, und von diesen Coxsackie-Viren gibt es verschiedene Stämme, und das zeigt schon mal, dass es ja nicht nur der eine Erreger ist, sondern es gibt mehrere, die gleiche Krankheit aus oder ähnliche Krankheiten oder Symptome auslösen können. Das heißt, man kann es nicht nur einmal bekommen, sondern man kann es leider häufiger bekommen. Also die Hand-Mund-Fuß-Krankheit, dadurch, dass es einfach durch mehrere Viren verursacht wird, kann man häufiger bekommen. Wenn man zufällig gegen den einen Stamm immun ist, dann geht das natürlich nicht mehr, aber es gibt leider noch andere Stämme. Und die klassischen Symptome sind eigentlich normale am Anfang Erkältungssymptome. Also man hat so ein bisschen Halskratzen, man hat ein bisschen Schnupfen, aber meistens fängt es mit Halsweh an. Die Kinder haben dann Temperatur, Fieber, 1-2 Tage, und nach dem zweiten, dritten Tag kommt dann der klassische Ausschlag. Das sind dann wie so Pickel, die dann im Mundraum sein können, an den Händen und an den Füßen. Das ist das klassische Bild der Hand-Mund-Fuß-Krankheit, und diese Symptome sind die klassischen Symptome, die klassische Coxsackie-Viren oder klassische Hand-Mund-Fuß-Erkrankung. Was aber viel häufiger jetzt vorkommt, und das ist, jetzt haben wir das auch, weil die Hand-Mund-Fuß-Krankheit gibt es über das ganze Jahr verteilt, aber es gibt so eine Häufung im Frühjahr und jetzt im Herbst, und das sehen wir jetzt auch wirklich, jeder, der jetzt zuhört, hat wahrscheinlich jetzt auch in der Kita diesen Zettel irgendwo hängen sehen, weil dauernd im Herbst sind diese Hand-Mund-Fuß-Erkrankungen zu sehen, und die viel häufiger sind die atypischen Verläufe. Atypisch bedeutet, das ist nicht mehr ganz streng nur im Mund und nur an den Händen und an den Füßen, sondern diese Pickel, das sind so richtige so Pickel mit so kleinen Bläschen, die dann auch aufgehen können, die sind dann eher so auf Arme, Beine und Gesicht verteilt. Also das Areal, wo sie kommen, ist größer, und auch im Windelbereich, am Po-Bereich können die auch stark intensiv sein, und häufig sieht man bei diesen Verlauf, und dieser Verlauf ist aber von den Symptomen ähnlich, also auch Fieber, auch diese Halsschmerzen, manche haben ein bisschen Durchfall. Wie lange ist man ansteckend? ungefähr 7 Tage. Mhm. Plus minus, warum plus minus? Das hängt immer davon ab, diese Bläschen müssen abgetrocknet sein. Ne? Wenn die wirklich trocken sind, dann sagt man, okay, dann ist es nicht mehr infektiös. Und warum ist es in der Kita so ein Problem und irgendwie so normalerweise nicht so? Weil es wird über Speichel übertragen, ne? Über Körperflüssigkeiten, gerade am Anfang, wenn die Kinder in den ersten 2 Tagen so ansteckend sind, überträgt sich das, ne? Alles wird ja in der Kita, die spielen gemeinsam, da wird alles angeleckt und so. Und da überträgt sich das halt ganz schnell. Und deswegen geht das halt über diesen Weg und deswegen verteilt sich das in so einer Kita auch explosionsartig. Und aber ist zum Glück nicht schlimm, gutartig, sagt man. Und manche bei diesen atypischen Verläufen, da kann es sogar zu Juckreiz kommen. Normalerweise juckt das nicht, das interessiert die Kinder gar nicht, diese Bläschen oder so. Außer im Hals, weil das tut weh beim Schlucken. Aber diese atypischen Verläufe, die so ein bisschen diffuser sind, verteilt, diese Pickelchen, die können jucken. Und die Therapie ist, was gegen die Schmerzen geben, was gegen das Fieber geben, ne? Fiebersaft, Fieberzäpfchen. Manchmal haben die halt diese starken Halsschmerzen. Dann sollte man gucken, dass man kalte Sachen gibt zum Trinken, ne? Oder zum Essen. Eis essen, das kühlt immer schön. Eltern haben ja immer Angst, Eis zu geben, weil sie kriegen ja Halsweh vom Eis essen, hat ja die Oma erzählt. Ja. Und deswegen wird das häufig nicht gegeben. Und ich sage dann immer, wenn ich beim Fuß, ich spiele überhaupt gar keinen Fußball, aber ich sage immer den gleichen Satz, das verrate ich jetzt mal hier, dass ich gar keinen Fußball spiele, aber ich sage immer, wenn ich beim Fußball umknicke und habe einen dicken Knöchel, ne, was mache ich drauf? Warm oder kalt? Und dann sagen alle, kalt. Ist so, sehen Sie, der Hals ist auch ganz dick da drinne. Da muss nichts Warmes rein, da muss was Kaltes rein. Und dann sagen alle, ja, dann wird es total klar. Und dann ist das auch okay, ne? Wenn man auch weiß, also physiologisch, Schmerzrezeptoren und Kälterezeptoren benutzen die gleichen Fasern. Das heißt, in dem Moment, wo ich Kälte drauf mache, wird der Schmerz auch, wird der blockiert, weil die Schmerzweiterleitung nicht richtig funktioniert. Das heißt, 2 Fliegen mit einer Klatsche. Also kalt, kühlen, Joghurt und so Sachen, das ist immer gut angenehm für den Hals.
Wie sehr sollten die Eltern denn dann ihre Kinder wirklich von Spielplätzen, von Nachbarnkindern und Co. fernhalten? Du sagst gerade, wenn es abgetrocknet ist, gut, weil es gibt ja auch einige, die begegnet man dann auf den Straßen und sagt, oh, nicht zu nah dran, das Kind hat Mund, Hand, Fuß.
Ja, also also in dieser ersten Woche.
Ich sag mal,
also
den Mund, ersten, Hand, Fuß. Hand.
Ja, du sagst anders, ja, es ist die HMFK, also Hand- und Fußkrankheit.
Ja, genau.
Ja. Genau, also es fängt immer mit der Hand an, ja, genau. Was aber falsch ist, fängt meistens im Mund an, aber das Syndrom heißt Hand-Mund-Fuß-Krankheit oder Hand-Mund-Fuß. Genau, also in diesen ersten Tagen, wo die Kinder wirklich die Bläschen gerade bekommen, man sagt so die ersten 5 Tage, ist das wirklich hoch ansteckend. Da kann es sogar sein, dass das über Tröpfcheninfektion geht. In dieser ersten Phase, wo wirklich die Bläschen gerade am Ausbrechen sind, da kann es auch über Tröpfcheninfektion weiterverbreitet werden und da ist ein Abstand halten schon wichtig, das wissen wir alle jetzt, was Tröpfcheninfektionen machen und wie das übertragen wird, haben wir lang genug jetzt über Corona schon uns gehört, wie das geht und deswegen, da ist es wirklich sehr infektiös. Wenn die Kinder dann nach einer Woche immer noch zu Hause sind, weil sie ja eine Woche nicht dürfen, aber alles ist trocken, seit 2 Tagen kein Fieber und alles ist vorbei, dann sind sie Ausscheider über den Stuhl, das muss man wissen. Der Stuhlgang kann bis zu 6 Wochen lang noch infektiös sein, aber so ansteckend, so jetzt über den normalen, dann übers normale Spielen, ist dann eigentlich fast nicht mehr möglich.
Bedeutet an alle Eltern einmal der Appell, gut Hände waschen danach?
Ja, genau, immer, das ist wichtig, ne? Also wenn die Kinder das hatten, danach wirklich gut beim Windelwechsel und sowas immer gut die Hände waschen, weil es kann noch eine Übertragung stattfinden darüber, ne? Weil die einfach als Ausscheider, sie dürfen dann in die Kita und so, das ist gar kein Problem, aber es kann trotzdem zu so Dauerausscheidern erstmal kommen am Anfang und da kann man sich dann schon infizieren. Ja, und was ganz häufig ist, und das ist, da kommen, also es kommen mir die Leute, wenn die Hand-Fuß-Mund-Krankheit haben, und dann kommen sie ungefähr meistens, ich sag mal so 3 Wochen später, kommen sie nochmal, Kind gesund, und die Eltern sagen, irgendwas ist mit seinen Fingernägeln, die fallen alle ab, und die Haut ist irgendwie, ich glaube, der hat einen Pilz an den Händen oder an den Füßen, dann sage ich, guck es mir an, und dann sage ich, nein, der hat Hand-Mund-Fuß. Die atypische Variante des Hand-Mund-Fuß, der Hand-Mund-Fuß-Erkrankung führt fast immer zu einem Schälen der Haut an Händen und Füßen und in manchen Fällen auch der Abfallen der Fingernägel. Das sieht dann ganz komisch aus, weil dann der Nagel unten drunter schon nachwächst und oben ist dann ist wie so ein Loch mittendrin und der Nagel fällt dann irgendwann ab, aber es ist steril, das heißt, es ist nicht eitrig oder eklig, sondern das ist, fällt einfach ab und es kommt ein neuer Nagel. Das ist irgendwie immunologisch, aber ist vollkommen normal.
Scharlach wäre das nächste auf unserer, deiner Liste. Häufige Krankheit. Was kannst du uns dazu sagen? Wir hatten es glücklicherweise bei uns noch nicht zu Hause zu Besuch.
Ja, Scharlach, also Scharlach ist ja hochinteressant. Da gibt es verschiedene Gruppen. Streptococcus pyogenes ist der Auslöser. Das ist ein Bakterium diesmal und dieses Bakterium hat verschiedene Untergruppen und die Gruppe, die den Scharlach oder die Mandelentzündung, die dadurch verursacht wird, die ist die Gruppe A. Und diese, es ist total interessant, weil Scharlach, also wenn man mal unsere Großeltern oder unsere Eltern fragt, dann ist das so, dass bis in die 70er Jahre war das ganz normal, ne? Deswegen erschrecken manchmal Omas oder Opas, wenn man denen sagt, mein Kind hat Scharlach. Oh mein Gott, das Kind muss jetzt 2 Wochen lang nur im Krankenhaus liegen und darf sich nicht bewegen. Das war die Therapie in den 70er Jahren. Man musste bei Scharlach, musste man dann 14 Tage über die Vene ein Antibiotikum bekommen. Man durfte sich nicht viel bewegen, immer nur auf Toilette und wieder zurück. Bettruhe, absolute Bettruhe, weil Scharlach, diese Streptokokken, machen als erstes eine Mandelentzündung. Das ist die klassische, krasse Mandelentzündung, wird durch Streptokokken ganz häufig verursacht und die sind dann halt erstmal am Hals. Wenn dann diese Bakterien ein Toxin, also ein Gift ausschütten, das passiert nicht immer, das ist jetzt, Gift hört sich komisch an, ist jetzt nicht dramatisch, nicht lebensgefährlich, aber das führt dann dazu, dass die Haut mit reagiert. Das wird dann, das sieht man dann, die Kinder beginnen dann am Stamm betont, so sagt man, also Haut, also Rücken und Bauch oder im Windelbereich. Das sieht dann, man sagt, samtartig. Wenn man so die Augen zumacht und man geht drüber, dann fühlt sich das an wie Samt. Das ist so ganz, ganz, ganz viele kleine Pickelchen, die manchmal schon so eine Fläche ergeben. Keine richtigen erhabenen Pickel, sondern so ganz, 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 ganz fein und richtig rot. Und das wird durch dieses Toxin verursacht und das ist dann der Scharlach und das ist alles behandelbar, das geht alles weg. Und dann können diese, das ist dann weg und dann dieses Toxin, was da freigesetzt worden ist, kann sehr, 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 sehr selten Wochen später, man sagt ungefähr 4 bis 8 Wochen später, das rheumatische Fieber auslösen. Mhm. Rheumatische Fieber hört sich, da denkt man an die Oma, die Rheuma hat, hat damit nichts zu tun, aber irgendwie heißt das so, hat aber mit dem, das kommt von früher, aber es heißt rheumatisches Fieber, das bedeutet, eigentlich muss man sagen, ist es eine Fehlleitung unseres Immunsystems. Das Toxin, die Antikörper, die dagegen gebildet worden sind, die greifen dann plötzlich auch unser Herz an oder die Niere, weil die denken, oh, das ist auch irgendwie nicht in Ordnung. Und dann bekommt man plötzlich ein Herzproblem, ein Nierenproblem, was aber eigentlich aufgrund dieser Streptokokken war, die vor 4 Wochen waren. Und davor hatte man so Schiss, dass man dann früher dachte, okay, man muss jetzt wirklich das behandeln, so und so lange und so, damit das bloß nicht kommt, dieses rheumatische Fieber. Und zum Glück gab es viele Studien und sonst irgendwas. Und es war auch immer so, Scharlach muss immer 10 Tage behandelt werden. Immer. Das war Gesetz. Ja. Egal, wie man gefragt hat, war immer so, Scharlach, 10 Tage Antibiotikum. Jetzt früher noch im Krankenhaus, aber selbst als ich jetzt kleiner war, da hieß es Scharlach, 10 Tage. Antibiotikum als Penicillin gibt man da, das ist das klassische Antibiotikum dafür, Penicillin gibt man oral. Und dann hat man aber mal geguckt, das ist nämlich jetzt wirklich interessant, warum 10 Tage? Normalerweise gibt man es noch 7 Tage an Antibiotikum, manche gibt man sogar nur 5 Tage, selten muss man mal 14 Tage, aber warum 10 Tage? Mhm. Weil ein General in der USA in den 50er Jahren, ich glaube es war in den 50ern oder zum Zweiten Weltkrieg war das, da gab es ja dann Antibiotika, Penicillin vor allem, das war ja das Einzige, was es damals gab, da gab es dann auch Scharlach und das gab es diese Erkrankung dort und dann hieß es, wir wissen nicht, wie lange wir behandeln müssen und dann hat er einfach gesagt, 10. Ich finde 10 ist eine schöne Zahl, wir nehmen 10 Tage.
Gut.
Der hat das, und dann wurde das nie wieder hinterfragt. Jahrzehntelang wurde es nicht hinterfragt und es hieß, okay, es wird 10 Tage geben, weil mit 10 Tagen, damit lief das gut. Es gab gar nicht so häufig rheumatisches Fieber. Okay, 10 Tage. Und dann wurden zum Glück in den letzten Jahren einige Studien gemacht und dann hat man gesehen, siehe da, Die Behandlung des Scharlachs mit Antibiotikum führt überhaupt nicht dazu, dass man die Wahrscheinlichkeit für rheumatisches Fieber senkt oder erhöht. Also deswegen ist man da von diesen, ist man da ganz entspannt geworden. Ja. Und in zum Beispiel in anderen Ländern, in hier, wie heißt das, Holland zum Beispiel, wird Scharlach gar nicht mehr, ja, also wird Scharlach gar nicht mehr behandelt. Streptokokken werden in Holland nicht mehr behandelt.
Krass.
Antibiotisch. Weil man sagt, also es gibt einen Grund, warum man es dort behandelt, und das ist auch wirklich der einzige Grund, warum man es macht, ist, man verkürzt die Infektiosität. Wenn ich Streptokokken habe oder Scharlach, Streptokokken-Angina, so nennt man die Mandelentzündung, oder ich habe Scharlach, ne, also die, das Vollbild mit der Haut, wenn ich das habe und ich behandle es nicht mit Antibiotikum, es geht weg. Es geht von alleine weg. Man muss es nicht behandeln. Ich habe auch kein erhöhtes Risiko, später diese komische rheumatisches Fieber zu bekommen. Aber die Infektiosität verkürzt sich dramatisch. Mhm. Wenn ich nicht behandle, habe ich eine Infektiosität von 2-3 Wochen. Das heißt, 2-3 Wochen nicht in die Kita, nicht unter andere Menschen. Nehme ich Antibiotikum, habe ich eine Infektiosität von 24 Stunden bis 48 Stunden.
Ach krass.
Das ist der einzige Grund, warum man in Holland oder sonst irgendwo noch behandelt oder auch hier. Es, sonst gibt es gar keinen anderen Grund. Es ist nicht, weil es so, weil man es damit was anderes verhindern kann und so. Das weiß man, das ist alles Kokolores. Und deswegen reichen auch vollkommen 7 Tage vollkommen aus. Und wer 10 Tage sagt, dann könnt ihr dem sagen, sorry, haben Sie sich mal die neue Leitlinie angeguckt. Die gibt es schon seit 6 Jahren. Da steht eindeutig 7 Tage. Die 10 Tage hat sich der General ausgedacht.
Gut. Oder man verweist einfach auf Mitochondrien in dem Podcast und sagt, haben Sie mal den Podcast gehört?
Ja, ich glaube, ich werde gehasst von ganz vielen
von Kollegen. Vitor. Und irgendwann stehst du dann in den ganzen historischen Büchern, dass
genau,
sich
genau.
Vitor einfach hat mal 7 Tage einfallen lassen hat.
Ja.
Was machen wir denn mit der Krätze überhaupt?
Ach, Krätze ist auch sowas. Das ist, hast du schon mal Krätze gehabt?
Nie. Bei uns nie.
Ja, sei froh. Also wer Krätze schon
hier
mal hatte...
Euch?
Nein, hatten wir auch nicht, aber ich sehe es halt natürlich auch. Und also Bekannte von uns hatten, also meine Frau hatte mal die Krätze im Studium. Aber das ist eher so die Herbstmilbe gewesen, also nicht diese typische Krätze, die Scabiesmilbe. Aber das ist halt, wenn das mal da ist, es ist ein unfassbarer Juckreiz. Also wirklich ein krasser Juckreiz. Das ist, dieser Juckreiz ist wirklich unvorstellbar. Die Kinder oder die Erwachsenen, man wird nachts wach und juckt sich, man kratzt sich die Haut blutig. Das kennt man halt von den Neurodermitis-Kindern, aber das ist so, ne, man ist, hat sonst nichts mit der Haut und auf einmal wacht man auf und kratzt sich wirklich blutig und kriegt dann halt klassischerweise die Erwachsenen eher an den Händen und an den Füßen. Die Kinder, je jünger sie sind, eher, also auch an den Händen und Füßen natürlich, aber halt ganz häufig auch erst am Bauch, die Säuglinge zum Beispiel. Und das Erschreckende ist halt, dass ganz viele Hausärzte oder auch Hautärzte die Krätze gar nicht mehr kennen. Also jetzt, die wissen gar nicht mehr, wie das aussieht, weil die das nicht mehr so häufig sehen. Und wir Kinderärzte sind eigentlich die, die jetzt die Krätze immer diagnostizieren, weil wir sie einfach zu oft sehen, muss man sagen. Aber es gibt ganz viele Hausärzte, die dann sagen, ach, das ist ein komisches Ekzem. Und dann wird schön Cortison draufgeschmiert, ist dann schön, sieht dann schön aus, aber juckt trotzdem wie Sau. Und es kommt natürlich wieder. Und das Wichtige an der Krätze ist halt, das wird durch die Scabiesmilbe verursacht. Das ist das hört sich eklig an, ist auch irgendwie ein bisschen eklig. Das ist halt ein kleines Tier, eine Milbe, mikroskopisch klein. Ich habe mir extra eine Kamera, ich bin ja so Gadget-affin, ich habe mir extra eine Kamera gekauft, mit der ich bis zu irgendwie 1000-fach vergrößern kann und dann mit dem Handy verbunden und dann kann ich mir die angucken, in dem Gang. Das ist auch der Nachweis, ne? Man legt das dann drauf und dann sieht man, wie die da drin lebt, weil die klettern, die gehen unter die Haut und bilden halt die typischen Gänge. Das sieht man dann halt, dass sie dann so wie so kleine Kommata sieht das dann aus und da lebt die dann und da legt die ihren Kot hin und so und dann reagiert die Haut auf diese Code und auf dieses Ding und das führt halt dann zu diesem massiven Juckreiz.
Wie kriegt man die weg?
Und das, also man kann es behandeln, es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Salben, dass man das einschmiert, das sind dann ein Antiskabiosikum, mein Gott, was ein Wort, das tötet einfach das Tier ab. Und das Problem ist daran aber, das Tier ist dann tot, also wenn man es einschmiert, den Fehler, also eine Sache muss ich hier mitgeben. Wenn man so eine Salbe bekommt vom Kinderarzt oder vom Hausarzt oder sonst was, ist es wirklich wichtig, dass erstens, ich gebe immer einen Merkzettel mit, wann mache ich was, wann wasche ich welche Bettwäsche, weil es gibt wirklich so einen Plan, ne? Man muss mehrere Tage, jeden Tag die Bettwäsche komplett wechseln, alles muss, die Klamotten müssen komplett gewechselt werden, also damit das wirklich weg ist, weil sonst kommt es immer wieder zu Infektionen, Reinfektionen. Wichtig ist auch immer, guckt euch alle Familienmitglieder an. Es bringt nichts, wenn ich die Mama heute behandle und morgen geht der Vater erst zum Arzt und holt sich die Creme und morgen behandelt er sich und drei Tage später sagt das Kind, das ist doch nicht Neurodermitis, ich glaube, das ist auch Krätze, weil in der Zeit hat man sich schon wieder infiziert. Also man muss alle zur gleichen Zeit und wichtig, von Kopf bis Fuß, Gesicht wird ausgespart, von Kopf bis Fuß muss jede Ritze mit dieser Creme eingecremt werden. Weil den Fehler, den alle machen, immer da, wo die Flecken sind. Mhm. Aber auch an der gesunden Haut sind die, aber die haben da halt noch nicht ihre Gänge gelegt oder so. Deswegen, alles muss eingecremt werden, wirklich alles, weil das sind die häufigsten Fehler, warum es immer wieder kommt. Und dann ist das Dumme noch, das richtig Dumme ist, der Juckreiz kann bis zu 7 Wochen noch weiterbleiben.
Obwohl das
Tier tot ist, weil das Tier ist tot, aber es liegt halt da. Und es braucht ungefähr, die Haut regeneriert sich alle 6 bis 8 Wochen, dass die komplette Haut, haben wir eine komplett neue Haut. In 8 Wochen haben wir eine komplett neue Haut auf unserem Körper und so lange dauert das, bis die Haut sich regeneriert, damit diese toten Tiere, die da ja liegen, die kriegt man ja nicht raus, dass die halt weg sind, ne? Und in der Zeit kann das halt zu diesem starken Juckreiz führen. Deswegen, Juckreiz alleine ist kein Zeichen, dass es nicht gewirkt hat, sondern es müssten neue Pickel dazu wiederkommen. Dann weiß man, oh, das hat nicht gewirkt oder wir müssen was ändern oder so. Aber der Juckreiz, nur ein alleiniger Juckreiz ist kein Hinweis darauf, dass es nicht gewirkt hat.
Wie bekomme ich den Juckreiz denn in den Griff? Weil der wird ja richtig...
Ja, das ist schwierig. Man kann es manchmal therapieren mit einer Cortisonsalbe, weil manchmal hat man so ein Ekzem danach. Oder es gibt so Medikamente, die man auch bei Allergie nimmt, Antihistaminika, die so ein bisschen juckreizstillend sind. Aber die sind häufig eher frustrant, die helfen nur ein bisschen. Das ist wirklich noch eine schwierige Zeit häufig.
Wie fange ich mir das überhaupt ein? Weil ich bin gerade ein bisschen besorgt.
Ja, das ist, man hat immer, das ist wie so mit Läusen, wobei Läuse sind ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden. Es ist immer so ein bisschen, ja, mein Kind hat Grätze, kommen sie dann immer. Ne? Und dann, wie bitte? Mein Kind hat Grätze. Und dann, ach, es hat die Krätze. Ne? Also die Leute haben so eine richtige Scham davor, weil das ist so ein bisschen mit Hygiene, mangelnde Hygiene. Klar, im Obdachlosenheim verteilt sich das schnell, aber das hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun, sondern das kriegt man überall. Man kann es auf dem Spielplatz bekommen oder einer hat das und dann verteilt sich das. Also es geht immer über Körperkontakt mit anderen Menschen hauptsächlich und wie gesagt, hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun, sondern das kriegt man halt einfach. Das Problem ist halt, man kriegt es halt so schwer weg. Ja. Denn häufig, wenn man viele Mitglieder ist. Es gibt auch eine Tablette, das möchte ich noch dazu sagen, die ist relativ neu, seit ein paar Jahren, seit so 5, 6 Jahren. Gibt auch eine Tablette, wenn jetzt irgendwie in Gemeinschaftseinrichtungen oder es kommt immer wieder, dann kann man auch ab einer bestimmten Kilogrammzahl dann die ganze Familie mit einer Tablette behandeln und ist manchmal auch ganz effektiv.
Hat Krätze ein Alter? Also macht das irgendwo halt ab 12
nein, oder so? Ich sag eben, nee, jeder, vom Säugling, vom Neugeborenen habe ich schon gesehen, bis zur Oma. Ich sag immer, wenn jemand bei uns Kratzer hat, dann sage ich immer, gucken Sie sich alle an, mit dem das Kind Kontakt hat. Die Oma, die das Handekzem seit 3 Tagen oder seit 3 Wochen einschmiert, weil es da so eine trockene, wunde Haut hat, bitte nochmal nachfragen, ob es nicht vielleicht doch die Kratzer ist. Also es kann jeder haben.
Okay, krass.
Ja, aber ist, wie gesagt, nicht schlimm, aber juckt wie Sau und kann man gut behandeln, aber ist manchmal sehr, sehr, sehr hartnäckig. Es gibt einfach auch viele, die schon resistent sind, viele Kratzerarten und dann muss man andere Medikamente probieren und so. Also ist manchmal dann sehr, so, ja, schwierig.
Impetigo habe ich noch auf meiner Liste. Klär mich mal auf, weil das kenne ich gar nicht.
Impetigo contagiosum, das heißt, auf Deutsch hat es auch einen sehr schönen Namen. Ich sage gerne den deutschen Namen, weil der so richtig altdeutsch sich anhört, so wie vom Wald irgendwie. Es ist nämlich die Borkenflechte.
Die Borkenflechte, ja, da.
Da habe ich keine Ahnung. Nein, also die Borkenflechte, die Borkenflechte oder Impetigo contagiosa, das ist eine bakterielle Entzündung der Haut, häufig im Gesicht. Mhm. Ganz häufig kommen die Eltern und sagen, ich glaube, mein Kind hat einen Herpes. Das hat da unten, also nicht auf der Lippe. Der Herpes ist ja an der Lippengrenze klassischerweise. Ja, ja. Ne? Und die kommen aber nicht mit dem Herpes dort, also mit dem Herpes in Anführungsstrichen, sondern der ist dann unter der Lippe irgendwo am Kinn oder an der Nasenwurzel, manchmal so an der Ecke. Da haben die dann, der hat da so ein Bläschen, das ist so ein bisschen gelblich und so. Da kam so eine Flüssigkeit und dann guckt man drauf und sagt, oh, ja. Weil klassisch, das kann dir jeder Medizinstudent aus dem FF sagen, Impetigo, da muss man immer ankreuzen, in Medizin kreuzt man seine Fragen, da muss man immer ankreuzen, honiggelbe Krusten. Und so sieht's auch aus. Also man sieht honiggelbe Krusten, wenn man so Flächen sieht um die Nase oder um den Mund, die so wie so, als hätte man so Honig draufgeschmiert, so dieses gelbe Krustenartige. Das ist eine Impetigo. Das ist eine bakterielle Entzündung und da muss man, wenn es nur ein kleiner Punkt ist, also unterhalb der Lippengrenze, dann kann man das auch manchmal versuchen, erstmal mit einer antibiotischen Creme nur zu behandeln. Aber sobald es um die Nase ist oder sowas, muss das antibiotisch oral eigentlich behandelt werden. Warum? Der Abfluss der Krankheitserreger in unserem Körper funktioniert über die Lymphe. Ne? Lymphdrüsen, Lymphe. Wir haben ja, jeder kennt die Arterien und die Venen, da läuft das Blut, aber wir haben in unserem ganzen Körper ein genauso großes System an Gefäßen, die nur Lymphe befördern. Mhm. Und diese Lymphe, die ist halt, wie gesagt, die transportiert die ganzen Krankheitserreger, Abfallstoffe immer dann dort zu den Lymphknoten, wo dann alles abgebaut wird oder bekämpft wird. Und die Lymphe, die, und es gibt so verschiedene Wege, die die Lymphe nimmt. Ne? Also wenn ich irgendwie einen Pickel am Kinn habe, dann läuft die Lymphe, also der Krankheitserreger, die Bakterien, die werden dann mitgenommen zum nächsten Lymphknoten, das ist die Polizeidienststelle, wo die dann erstmal verhaftet werden und dort werden die dorthin gebracht. Und das ist meistens dann irgendwo so am Schlüsselbein. Dort werden die dann hingebracht. Das heißt, das ist kein Problem. Aber sobald es ab der Nasengrenze nach oben, wenn ich dort einen Pickel, einen riesen Furunkel, also ein Pickel ist jetzt nicht so dramatisch, aber wenn ich jetzt ein richtiges Furunkel habe, ne, oder wie gesagt, diese bakterielle Entzündung, dann soll man tunlichst die Hände davon lassen und nicht irgendwie noch drücken oder sonst was. Warum? Der Lymphabfluss läuft nach hinten über den Sinus, das heißt über die Hirnhäute. Ne, darüber, da haben wir so ein Blutgefäß, ein großes, und darüber läuft es also mal ganz grob jetzt, es läuft übers Gehirn. Ne, und deswegen kann es dann zu Sinusvenenthrombosen, die kennt ja jetzt jeder nach dem AstraZeneca, das bei manchen gemacht hat. Ne? Also das heißt, es kann zu diesen Thrombosen, zu Verklumpungen in diesen Blutgefäßen kommen und deswegen hat man da so Angst davor und deswegen sollte man das nicht machen und muss auch eigentlich immer sofort antibiotisch behandeln. Aber es ist halt mega, weil man behandelt das Antibiotische sofort weg. Es ist, man macht es am dritten Tag ist schon fast weg. Man macht dann 5 Tage oder 7, aber es ist es schmilzt dahin und manchmal sieht es wirklich gruselig aus richtig der ganze Mund, die Nase, alles voll mit diesen gelben Krusten und dann ist es ratzfatz weg.
Häufig oder nicht so häufig in deinem Alltag?
Ist schon häufig, muss man sagen, aber auch ich finde die Borkenflechte bei uns eher so eine Tendenz, dass sie so im Frühjahr ist. Ne? So im Frühjahr, da ist das ganz häufig, da sehen wir das häufiger. Ne? Also medizinisch kann man nochmal unterteilen zwischen verschiedenen Bakterien, aber im Alltag ist das erstmal egal.
Kannst du den Begriff aufklären, warum der sich so zusammensetzt, Borkenflechte?
Also Flechte ist ja ein deutsches Wort, klassisch für so ja, Hauterkrankung, ne? Und Borke, weil es, weiß ich gar nicht, also weil es irgendwie borkig aussieht, also so, weißt du, so, also ich komme aus Hessen, da borkig ist bei uns so, wenn es so ein bisschen
borkig ist.
Borkig halt, also weißt du, wie ich meine, also wie würde man denn
borkig beschreiben? Je öfter man das Wort sagt, borkig,
wird es immer komischer. Ne? Ja. Messer, irgendwann, Messer ist auch komisch. Also nee, borkig halt einfach so krustig, ne? So ja, wie so bei so einem Brot, ne? Wenn das dann so Risse hat und sowas. So, ich glaube, wahrscheinlich daher.
Okay, gut, dann jo, wissen wir jetzt also, dass der Hesse borkig mit einem Krustenbrot vergleicht.
Genau.
Auf der Liste Magen- und Darmvirus. Ich glaube, jeder, der Kinder hat oder auch selber jugendlich war, weiß, dass das eigentlich echt ein Scheiß ist. Magen- und Darmvirus.
Im wahrsten Sinne. Ich schwöre dir, ich habe vor nichts mehr Angst als vor Magen-Darm-Viren. Weil ich bin wirklich, ich würde sagen, ich bin sehr abgehärtet, was so viele anderen Erkrankungen angeht. Aber so Magen-Darm, ich schreie immer hier bei Magen-Darm. Und diese Kitas, das ist ja so eine Brutstätte für Todesdarmbakterien, habe ich so das Gefühl. Mhm. Was meine Kinder manchmal mitbringen aus diesen Kitas, da denke ich, ey, das ist echt heavy, was in Löchern dann manchmal Sachen rauskommen, da denkt man, ich sterbe. Also deswegen, ich kann da immer sehr mitfühlen. Das Problem ist halt, man kann nicht so viel dagegen machen, aber es ist diese Magen-Darm-Wellen, die jetzt auch gerade in der Praxis haben wir ganz viele mit Magen-Darm, die sind echt heavy. Und weißt du, wann die häufigste, ich muss mal eine Studie drüber machen. Ich glaube, weil ich sag's immer wieder und es bestätigt sich immer. Was glaubst du, wann im Jahr ist der häufigste Punkt, wo Magen-Darm anfängt?
Boah. Also ich würde jetzt das so in den Herbst irgendwie ein
ja, einbuchen. Auch. Aber es gibt eine direkte Verbindung mit ich glaube, es ist ein kausaler, nicht nur ein zufälliger Zusammenhang. Ich sag's dir. Es ist immer so, dass wenn die Sommerferien vorbei sind, eine Woche, nachdem die Schule angefangen hat, kommt die Magen-Darm-Welle. Immer. Ich sage immer, Leute, die sagen, oh, am Montag geht die Schule los, dann wird es ganz schlimm hier bei uns in der Praxis, geht's los. Ich sage, nein, Leute, in 7 bis 10 Tagen, dann rollt die Magen-Darm-Welle an. Und so ist es. Ne? Die kommen alle aus dem Urlaub, haben irgendwelche lustigen Keime mitgebracht. Dann sitzen sie alle noch Montag, Dienstag, Mittwoch, weil sie müssen in die Schule, sonst müssen sie einen Attest mitbringen. Das heißt, man schleppt sich irgendwie hin oder man weiß noch gar nicht, dass man richtig krank ist. Dann kommt es schön in der ersten Woche. Man hat sich lange nicht gesehen, viel miteinander, egal, wirklich durch die Bank, von der 1. bis zur 13. Klasse, alle miteinander. Und dann 7 Tage später merkt man, zack, 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 wie sie alle kommen. Mhm. Immer. Jedes Jahr.
Aber da gibt es keine präventiven Maßnahmen dagegen, oder? Magen und Darm ist doch eigentlich so der Arschloch, der ist auf einmal ist er da.
Ja, so ist es. Also es gibt natürlich, also jetzt mal grob, es gibt tausende Keime, ne? Es gibt also die häufigsten sind natürlich einfach Viren, virale Infekte. Mhm. Jeder kennt den Norovirus, der wird häufig erwähnt, der Norovirus, der ist aber auch ganz klassisch. Der Norovirus setzt plötzlich ein und man von jetzt auf gleich, also ich hatte schon zweimal den Norovirus und es ist wirklich kein Spaß. Also man denkt so, alles ist in Ordnung, man fühlt sich überhaupt nicht krank und von jetzt auf gleich, man denkt ja, man hat eine Lebensmittelvergiftung oder so, wird einem speiübel und dann läuft man unten aus, oben aus und das ist wirklich 24 Stunden und danach denkt man, gut, jetzt bin ich erstmal 3 Wochen platt, aber auch 20 Kilo leichter. Ja. Und das ist halt genau, ich bin noch, sage ich manchmal, ich bin 3 Magen-Darm-Grippen von meinem Traumgewicht noch entfernt. Das sind halt meistens Viren und das ist meistens für die Eltern so frustrierend, weil die kommen dann mit dem Kind und also ich habe ja jeden Tag Eltern, die sagen, mein Kind hat, also so Schulkinder, ne, wo man sagt, also bei einem Säugling oder ein kleines Kind oder ein krankes Kind, was er sowieso irgendwie keine großen Ressourcen hat, wenn das erbricht und Durchfall hat und so, dann klar, ne, dann weiß man, was muss man schauen und so. Aber ich sage immer, wenn da so ein 8-jähriger Junge, der gut dabei ist, vor mir sitzt und dann sagt, ja, der hat jetzt gestern 2-mal Durchfall und 1-mal erbrochen, dann sage ich den Eltern immer, ja, ich untersuche die natürlich und gucke, ne, nicht, dass was anderes ist, kann ja manchmal was anderes sich dahinter verstecken, aber und wenn ich dann sage, dagegen gibt's leider nichts, also diese Enttäuschung, die ich jedes Mal in diesen Gesichtern sehe, ist wirklich jedes Mal, man sieht so wie das Messer in das Mutterherz und einmal rum rechts und links gedreht, weil es ist wirklich, die glauben ja wirklich, dass man könnte jetzt was geben und so und dann sage ich mal, nee, gibt's nichts, ne? Und da kann man ja nochmal den, also.
Aber was kann man denn machen? Was würdest
jetzt,
du denn
aber empfehlen? Aber ja, ich, wir machen jetzt, wie nennt man das hier so redakteurmäßig, was richtig Cooles jetzt? Ja. Wir schließen mal den Kreis zur ersten Folge unseres Podcastes. Für die treuen Zuhörer, die wissen ja, dass wir da über die Reiseapotheke geredet haben. Und in der Reiseapotheke, da habe ich damals schon was erwähnt, was ich jetzt letztens auf Instagram wieder erwähnt habe und die Leute sind aus allen Wolken gefallen, weil sie das gar nicht wussten, dass man...
Verrat's doch gar nicht.
Wie verrate ich?
Ihr macht doch den Cliffhanger, weil das ist doch in der ersten Folge, hast du doch darüber gesprochen, oder nicht?
Stimmt, das ist noch besser.
Oder? Bist du safe? Also hast du darüber gesprochen oder nicht?
Ich meine, also, aber wir haben sowas von drüber gesprochen. Ja, dann. Aber sowas von drüber gesprochen, weil da haben wir, also, ja, wir haben drüber gesprochen. Okay, es geht nämlich um ein Medikament,
genau, okay.
Was ganz häufig geschrieben wird, aber
genau. Und deshalb,
schwierig wird.
Genau, und schwierig wird. Und deshalb sagen wir einfach, hört die erste Folge zum Thema Reiseapotheke, weil ihr werdet nicht nur einmal aufgeschlaut mit dieser Info, mit diesem Cliffhanger, den du jetzt gerade gesetzt hast, sondern ihr wisst auch, was ihr vielleicht zu Hause lassen könnt und was ihr mitnehmen müsst. Das ist das Thema Reiseapotheke. Also insofern schließt sich in dieser 10. Folge noch einmal der Bogen, den du sehr schön hergeleitet hast, Vitor. Da kriegst du von mir auf jeden Fall hier gleich ein Plus-Sternchen auf meinem Bildschirm gemalt zur Reiseapotheke. Dann wollen wir rübergehen zur nächsten.
Ja.
Ja, finde ich super. Kenne ich selber auch. Mein Kind nachts aufgewacht, hat die Augen nicht mehr aufgekriegt, war alles verkrustet und verklebt. Musste es so aufreißen. Es war am Ende eine Bindehautentzündung.
Ich schwöre dir, meine Frau glaubt ja sowieso, dass ich verrückt bin, aber ich schwöre dir, ich kann mich dran erinnern, wie ich einmal, als, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ob ich 3, 4 Jahre alt war, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich nachts einmal aufwachen wollte, will die Augen aufmachen und es ging nicht.
Zugenäht.
Es ging nicht. Es war wie zugeklebt. Es war wirklich, ich habe die Augen nicht mehr aufbekommen und ich panisch in meinem Bett lag und geschrien habe und meine Mutter kam und sie dann das aufgeweicht hat mit so warmem Wasser und sowas. Aber ich kann mich wirklich noch dran erinnern, dieses Gefühl des Aufwachens und die Augen aufmachen wollen und es ging nicht. Es war wie zugetackert, wie du sagst, ne? Wenn das dann so richtig schön rauseitert und dann noch antrocknet und nochmal, dass man richtig eine schöne, dicke, fette Schicht da draußen hat, ist das echt übel. Also wirklich übel. Und meistens ist es ja eher viral bedingt. Also die meisten Bindehautentzündungen sind viral bedingt und das ist ja, also jeder kennt ja irgendwie eine Bindehautentzündung. Ich glaube, jeder, der Kinder im Kindergarten hatte, wurde ja schon mal angerufen und hat gesagt, das Auge ist rot, sie müssen kommen und so. Also irgendwie kennt das ja jeder. Häufig viral, müsste man eigentlich nicht behandeln, aber was häufig passiert, ist natürlich, die Kinder kratzen sich am Auge, weil man hat ja dann so ein Fremdkörpergefühl, ne, und durch diese Rötung und durch dieses Reiben und immer wieder dran reiben, ne, treiben sie sich natürlich auch die Bakterien rein und dann fängt es doch an zu eitern und dann wird es doch ein bisschen bakteriell mitbesiedelt und dann muss man es doch behandeln, antibiotisch, lokal mit Augentropfen. Aber häufig, wie gesagt, es gibt auch die Augengrippe, da weiß man, da kann man die Tropfen, deshalb gibt es manche, die das auch haben, da gibt man die Augentropfen, es passiert gar nichts eine Woche lang, die haben immer noch knallrote Augen, dann weiß man, okay, wenn es keine Allergie ist, aber ansonsten weiß man, dann haben die so eine, wirklich durch Adenoviren verursacht und das kann auch sehr unangenehm sein, aber da wirkt dann ein Antibiotikum nicht, aber die klassische ist eigentlich hier Auge rot, ne? Was manche verwechseln, ist aber auch, dass das, wenn die zum Beispiel, manche Kinder, wenn sie erkältet sind, also anatomisch ist es so, der Tränenkanal ist ja in der Mitte, zur Nasenseite des Auges. Dort ist ja der Tränenkanal der Beginn und enden tut er ja in der Nasenmuschel, also in der Nase. Ne? Deswegen, wenn wir weinen, läuft er auf die Nase, ne? Weil das läuft ja auch durch die Nase durch. Ne? Also irgendwie total geschickt gemacht von unserem Körper. Wir blinzeln, Träne geht durch den Tränenkanal, wir schlucken es runter und kriegen gar nichts davon mit. Aber wenn die Nase verstopft ist, wenn die Kinder so einen leichten Rotz haben, manchmal muss gar nicht so schlimm ist, dann ist dieser Kanal verstopft und dann kann das manchmal sich zurückstauen, gerade beim Schlafen, ne? Und dann hat man das manchmal, dass das außen gelb ist oder so eklig, schmodderig, man macht das sauber und aber die Bindehaut, weil es ist ja eine Bindehautentzündung, die Bindehaut ist das Weiße am Auge, also im Augapfel, das Weiße ist überhaupt nicht rot, es ist alles total in Ordnung, nur außen war so ein bisschen verklebt, da würde man noch nicht behandeln, da würde man sagen, ey, das ist ja noch gar nicht entzündet, mach erstmal sauber, guck mal, dass man vielleicht Nasentropfen gibt, dass die Nase frei wird, das ist eher so ein mechanisches Problem. Natürlich kann es passieren, wenn es halt umso länger es gestaut bleibt, über mehrere Tage, irgendwann ist dann doch dann die bakterielle Entzündung dann da, auch auf dem Auge und dann sagen die Eltern, oh, jetzt seit 3 Tagen haben wir es versucht, war super, aber jetzt ist es richtig rot. Ne? Also wenn es rot ist, sage ich immer, dann muss man sowieso kommen, wenn es nur verklebt ist, mal sauber machen und dann mal schauen, wie läuft es über den Tag, ist es beides gleichfarbig, rechts und links blinkt das Auge, dann muss man erstmal nichts machen, sondern einfach nur wischen und gucken, dass die Nase frei ist.
Wie infektiös ist das denn? Weil mit einer Bindehautentzündung sollten ja eigentlich die Kinder erst zu Hause sein, weil packen sich in die Augen, packen jemand anderen an, bums, hat der es auch. Das ist ja so ein Nachbarschaftsphänomen. Der eine hinten in der Ecke hat es.
Genau.
Irgendwann fährst du fröhlich raus und winkst, wir fahren in Urlaub und dann hat es der erste vorne an der Ecke, der dann zu Hause bleiben muss.
Genau so ist es. Also es ist schon sehr ansteckend. Gerade die virale ist eher ansteckend als die bakterielle. Die bakterielle, also Bakterien hüpfen nicht, muss man sagen. Ne? So wie du sagst, das ist ein Abklatsch, man reibt und sowas. Da entsteht das eher. Aber was häufig ist, ist halt, dass das Virale, dieses Gereizte, dass das übertragen wird. Oder der Schnupfen, der dann natürlich die Nase verstopft, der ist dann übertragbar. Ne? Also es ist schon übertragbar und deswegen ist es ja in den Kitas, ist es halt auch so ein Fegefeuer. Ne? Wenn einer anfängt, dann hat's dann irgendwie haben es ganz viele, weil die natürlich, je kleiner die sind, einfach auch keine Distanz haben. Und also wenn ich eine Bindehautentzündung habe und wir stehen nebeneinander, dann kriegst du die nicht, ne? Außer wir knutschen rum und haben irgendwie Auge auf Auge, so wie sonst immer. Aber ansonsten...
Natürlich.
Genau, aber ansonsten, also als Erwachsener, da ziehst du halt, musst du die Kontaktlinse halt rausnehmen, musst halt Brille tragen. Das ist immer so, ich sage immer, die Bindehautentzündung ist die Demaskierung des Kontaktlinsenträgers, weil häufig weiß man gar nicht, dass jemand Kontaktlinsen trägt und dann denkt man, hä, warum hast du eine Brille auf? Ja, ich habe eine Bindehautentzündung. Auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht so übertragbar. Wie gesagt, diese bakterielle, aber bei den Kindern schon.
Heißt wieder für die Eltern Hände waschen, wenn die das selber behandeln, Augentropfen geben, mehr kann man nicht machen? Oder hilft dann
genau,
auch noch
so
ein Hausmutterrezept, Zwiebel aufs Ohr legen?
Nee, Gott, nein, bitte nicht. Es gibt gar keine Evidenz für Zwiebel aufs Ohr.
Da hatte ich letztens einen Kumpel hier zu Besuch mit der Frau und dann sagte die, hast du dir denn Zwiebel aufs Ohr gelegt, weil das Kind wohl irgendwie erkältet war, und dann sagte er, ne, ich habe die in Socken gelegt und einfach mit ins Bett gepackt. Fand ich sehr schön, also an dieser Stelle,
ja,
schönen Gruß an Tobi,
ja,
du kommst in diesem Podcast vor.
Ja, es gibt ganz viele lustige Sachen.
Aber das ist eine eigene Folge. Ich will nämlich schon ein bisschen aufs Ende. Heißt, ja, also die Bindehautentzündung, da einfach die Tropfen geben, die Vitor,
genau,
verschreiben würde,
kein,
oder der Kinderarzt.
Keine Zwiebel. Und auch eine Sache muss ich dazu sagen, bitte kein Tee ins Auge. Kein Tee ins Auge. Es wird manchmal noch empfohlen von manchen, ich weiß nicht, wer das noch empfiehlt, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, mit Kamillentee ausspülen oder mit schwarzem Tee auch noch. Oh Gott, ne, auf keinen Fall. Weil diese Schwarztee sind Gerbstoffe, das führt zu einem Vertrocknen der Hornhaut, massive Zerstörung. Tee wird auch nicht mehr empfohlen, weil man kann allergisch drauf reagieren. Dann hast du da eine fette Ablösung der Bindehaut. Das sieht ganz gruselig aus. Nicht schlimm, aber sieht eklig aus. Und deswegen einfach klares Wasser, wenn man ausspült.
Das ist doch eine klare Ansage. So, das ist nochmal ein guter Tipp, Vitor. Vielen Dank dafür. Und als letztes die Krankheit, die ich noch mit auf die Liste drauf buxiert habe, weil sie bei uns echt oft vorkommt und man sagt, ja, ist doch in 3 Tagen vorbei. Das ist das 3-Tage-Fieber. Was ist das? Wie können wir dagegen vorgehen? Und wie haben wir Eltern uns zu verhalten?
Genau, 3-Tage-Fieber ist ja, wird medizinisch Exanthema subitum genannt.
Ist kannst du das nochmal langsam sagen?
Exanthema subitum.
Exanthema subitum.
Ich glaube, wenn ich richtig, subitum bedeutet so plötzlich auftretend.
Ja, ist wichtig, wenn mein Daddy abends sagt, du, ich komme mal ein bisschen später, mein Sohn hat
Exanthema subitum,
genau,
dann sagt man Gesundheit. Und das ist eine virale Erkrankung, ist eigentlich, also ich sage immer, das Exanthema subit, das 3-Tage-Fieber ist die Krankheit, die man erst weiß, wenn sie vorbei ist. Häufig haben die Kinder, wenn sie das 3-Tage-Fieber haben, 3 Tage, aber es kann plus minus 1 Tag sein. Es kann 2 Tage, es kann auch 4 Tage sein, aber so im Schnitt um die 3 Tage. Hohes Fieber, das kann bis zu 40 gehen, aber klassischerweise beim 3-Tage-Fieber keine großen anderen Symptome. Ne? Die haben jetzt nicht mega Husten oder voll den Durchfall oder irgendwie mega Rotznase, sondern es ist eher so, Kind relativ fit dafür, dass es 40 Fieber hat. Also es hängt nicht in der Ecke und denkt und so und irgendwie richtig malat, sondern es ist eher so, es hat 40 Fieber, dem geht's nicht gut, aber irgendwie nicht so stark reduziertes Allgemeinsymptome und aber auch kein großer Fokus, also so, dass man sagt, boah, die Nase, da ist jetzt das Problem oder die Mandeln. Und dann klassisches Alter auch so um das zweite Lebensjahr, gibt es aber auch früher und auch später, aber das ist auch so um das zweite Lebensjahr. Und dann sagt man, und dann guckt man und dann sagt man, na, ist alles in Ordnung. Und wenn man, dann sage ich den Eltern immer, gucken Sie mal, es kann sein, dass am dritten Tag, und das ist dann das Klassische, das Fieber fällt ab und dann kommt der Ausschlag, meistens beginnend hinter den Ohren. Das ist einfach, ist kein Pickel, sind keine Pickel, sondern es ist wirklich ein Ausschlag. Also im Sinne von, sind rote Flecken, die in der Haut sind, die meistens so hinterm Kopf anfangen, im Nacken und dann übers Gesicht sich verteilen, dann am ganzen Körper sind. Und das klassische Bild des Dreitagesfiebers ist, Kind ist quietschfidel, alles gut, sieht aber ganz komisch aus, weil es hat wirklich ganz komische Flecken im Gesicht und dann hebt es hoch und am ganzen Körper sieht es wirklich gruselig aus. Und Kind spielt und hat keine Schmerzen, kein Fieber, alles in Ordnung. Klassisches Bild des Drei-Tage-Fiebers und die Infektiosität, man sagt immer, wenn der Ausschlag da ist, ist es nicht mehr ansteckend. Das ist nicht so 100% richtig. Mhm. Eigentlich ist man, wenn der Ausschlag da ist, noch für 24 Stunden ansteckend und danach ist es eigentlich nicht mehr ansteckend. Aber die Infektiosität nimmt rapide ab in dem Moment, wo der Ausschlag da ist. Aber man kann auch nichts dagegen machen. Man muss auch nichts draufschmieren oder so. Das geht alles von alleine wieder weg.
Was hältst du denn von dem Thema, dann super viel Ibo-Saft reinknallen und fiebersenkendes Mittel? Bringt das überhaupt was?
Also ich bin kein Fan von Temperaturkosmetik, sondern ich schaue mir das Kind an. Wenn ich ein Kind habe, was 4,5 Jahre alt ist und der fiebert 39,5 und sitzt neben mir, guckt mit mir Fernsehen, spielt ein bisschen, isst und trinkt, dann muss ich dem nichts geben. Wenn ich aber einen habe, der hat 38, hängt in der Ecke, sagt, er hat noch Beinschmerzen oder der Rücken tut weh, will kaum was essen und was trinken und hat nur 38, dann gebe ich dem was. Also man guckt sich das Kind an und nicht die Temperatur.
Also für die Eltern jetzt, ne, darauf bezogen.
Genau. Ja, ja, also
gilt dasselbe.
Für mich ist es wichtig, dann zu wissen, natürlich, wie hoch war denn das Fieber oder sowas, wenn man zum Arzt geht. Deswegen nicht nur Hand auflegen, weil das finde ich mal lustig, wenn ich die Eltern frage, wie hoch war denn das Fieber? Und dann greifen sie so bei dem Kind an die Stirn. Und dann sage ich, also wenn sie das hinkriegen, dann können sie zu wetten, dass, wenn es das nochmal gibt. Und dann habe ich gesagt, ich bin jahrelang Kinderarzt und ich würde mir das gerade so zutrauen, das irgendwie hinzubekommen. Aber nein, bitte messen. Ne? Also zu Hause bitte messen. Aber wie gesagt, mir geht's nicht darum, wann gebe ich was, wann nicht. Man weiß, ab 39,5 würde man auf jeden Fall senken, weil dann ist bei fast jedem schon irgendwie, dann geht's dem Kind nicht gut. Aber wenn ich sehe, 38, 39 und dem Kind geht super, dann muss ich nichts geben. Oder wenn ich weiß, jetzt geht's zum Schlafen und er hat Fieber, dann gebe ich dem lieber jetzt mal was, damit für die Nacht ein bisschen vielleicht runtergeht oder so. Ne?
Kind dann wird, ne? Die Nacht.
Genau, ne? Dass man da einfach dann, das ist wichtig. Aber so dieses permanent auf dieses, es gibt ja Leute, die dann wirklich panisch sind und nur auf dieses Thermometer gucken und sagen, jetzt ist das, ich habe ein Zäpfchen gegeben und nach einer Stunde ist das nur 0,8 runtergegangen. Habe ich gesagt, ja, ist doch super, hat ein bisschen gewirkt. Ja, aber noch nicht mal ein Grad. Habe ich gesagt, ja, aber es hat doch ein bisschen gewirkt, ist doch gut. Also dieses da so permanent auf diese Temperatur gucken.
Also wie ein Kühlschrank, und das Kind, ne? Stelle ich auf 5, auf 6, auf 3, auf 2.
Genau, ne? Und dann gibt es aber dann noch so ein System Kind, was macht, was es will.
Ja, deswegen. Aber das sind auch viele spannende Themen für die neue Folge oder Staffel, muss man ja sagen. Die kommen unter anderem auf, was für ein Fieberthermometer sagst du, wo ist die beste Messung? Ist es dann doch Hose runter und erbarmungslos dadurch oder ist es unter den Achseln, so wie ich das noch von früher kenne, bis es irgendwann piept, oder ist es dann doch irgendwie so ein Ding im Ohr, was man einmal draufdrückt und dann piept es ein paar Mal und schon zeigt es die Temperatur an. All diese ganzen Themen kommen unter anderem in der nächsten Staffel und ich glaube, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, Vitor, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber dass man mal über diese Mythen spricht, Zwiebel auf dem Ohr, da gibt es bestimmt echt viele, ob man da mal kurz und knapp eine Folge macht als nächstes.
Definitiv. Da können wir 10 Folgen mitfüllen. Also ich könnte dir 10 Folgen damit füllen, ich schwöre dir. Weil wie viele Mythen ich schon gesagt bekommen, erzählt bekommen. Verrückte Sachen, auch sehr lustige Sachen, wo ich denke, boah, das gibt's nur in Russland und andere Sachen. Also es gibt auch so sehr lustige Sachen, so sehr landesspezifisch. Ne? Wenn jemand mir sagt, ach, ich möchte gar nicht erzählen. Aber oder eine ganz kurze Sache. Wenn jemand, ich sag dir nur so kleiner Cliffhanger.
Mach den Aufhänger.
Genau. Wenn jemand in meine Praxis kommt und er sagt, ich glaube, er hat Würmer. Und dann sage ich, wie kommt sie denn drauf? Hat er Juckreiz am Po? Was ja eigentlich typisch ist. Nein, er knirscht nachts mit den Zähnen. dann weiß ich sofort, wo diese Person herkommt. Und ich verrate es in der nächsten Folge, wo diese Person mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit herkommt, die das gesagt hat.
Vitor, dein Podcast, dein Endsatz für heute.
Also ich kann da gar nicht mehr zu sagen, weil der Cliffhanger ist schon so gut. Ich kann es gar nicht auf. Ich bin so schlecht in Geheimnisse für mich behalten, außer Schweigepflicht. Aber deswegen, ich freue mich auf die nächste Staffel und deswegen bis zum nächsten Mal.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber, bis gleich.